Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 7. Juni, und ich begrüße alle recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir heute aus der wunderschönen Zarenstadt St. Petersburg vom Economic Forum in St. Petersburg zugeschaltet, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen Donnerstagabend, Frau Kneißl.
Ja, den wünsche ich Ihnen auch, lieber Fleib vom Witzleben. Es ist Abend und es war ein sehr, sehr intensiver Tag. Es waren die letzten Tage auch nicht ohne, aber noch bin ich da und ich freue mich auf unser Gespräch, weil wir machen doch wirklich jede Woche unseren Podcast, egal unter welchen widrigen Umständen. Und ich habe jetzt hier gerade mit viel Glück eine stille Ecke gefunden, weil draußen ist überall ziemlich geräuschig. Aber hier hoffe ich, mit Ihnen eine gute Verbindung zu haben.
Ja, und ich habe es Ihnen gerade schon gesagt, für mich ist es jetzt das erste Mal, nachdem ich die letzten 2 Jahre auf dem Economic Forum vor Ort in St. Petersburg war, dass ich nicht teilnehme. Die Gründe sind bekannt, zumindest unseren treuen Zuhörern. Aber so ein wenig wehmütig blicke ich da hinüber und bereue es fast, dass ich mich nicht in den Flieger gesetzt habe. Wobei, wenn wir die Bilder und die Nachrichten aus St. Petersburg verfolgen, dann könnte man doch zu dem Schluss kommen, dass vielleicht besser war, dass ich nicht rübergeflogen bin. Denn es gab Drohnenangriffe aus der Ukraine auf St. Petersburg jetzt zum Auftakt des Wirtschaftsforums. Darüber möchten wir heute natürlich sprechen. Wir möchten aber auch über neue Spannungen zwischen Polen und Kiew sowie heftige Debatten um den Iran-Krieg in Washington und einer Auseinandersetzung zwischen Donald Trump und Netanyahu sprechen. Außerdem möchten wir über Deutschlands überraschenden Nicht-Einzug in den UN-Sicherheits sprechen und über ein spannendes Statement von Dmitri Peskov, der sich zu Friedensverhandlungen mit der Ukraine geäußert hat. Aber zunächst, Frau Kneißl, Sie hatten bzw. Sie haben eine sehr geschäftige Woche vor sich. Heute wahrscheinlich den ersten Tag beim Economic Forum. Gestern hat das Economic Forum geöffnet. Morgen kommt der Chef, Wladimir Putin wird eine Rede halten. Aber was die Eröffnung dieses Forums wahrscheinlich überschattet hat, waren die Drohnenangriffe, die zeitgleich zur Eröffnung des Forums stattgefunden haben. Sie haben ja schon im Vorgespräch berichtet, dass Sie diese Drohneneinschläge aus der Ferne selbst gesehen haben. Also wie haben Sie das erlebt zum einen und zum anderen? Wie war Ihr erster Tag heute auf dem Forum? Sie haben mir von einem spannenden Panel berichtet, bei dem Sie gerade waren, bei dem auch ein bekannter AfD-Politiker mit Ihnen zusammen in der Runde saß. Also wie war Ihre Woche und wie ist es in St. Petersburg auf dem Forum?
Dann darf ich chronologisch beginnen, wie meine Woche war. Ich bin
gerne mal
1000 Kilometer hergefahren. Ich habe meine Hunde mitgenommen, weil bedauerlicherweise müssen beide zu einer größeren Sache zum Tierarzt. Ich hoffe, das geht gut aus. Das nagt an mir, aber wir sind am Montag die 1000 Kilometer nach Norden gefahren. Ich hatte dann am Dienstag unter anderem via Zoom-Schaltung an die russische Botschaft in Wien die Präsentation der deutschen Ausgabe meines Buchs Requiem für Europa. Vielleicht, wenn ich da kurz rekapitulieren darf. Ich habe dieses Buch vor genau 4 Jahren angefangen zu schreiben, auf einer Matratze in den Straßen von Frankreich. Ich hatte erstmals beim Verfassen des Manuskripts den Titel des Buches im Kopf, also Requiem für Europa. Requiem ist grundsätzlich die Musik, die gespielt wird bei einem Totenzug. Und für mich ist einfach vieles von diesem Europa, das für mich immer für Rechtsstaat und Freiheit stand, ist vieles davon abhanden gekommen. Deswegen dieser etwas harte, vielleicht sehr klare Titel. Ich hatte ja mein Manuskript in deutscher Sprache verfasst und wollte an sich immer schon das herausgeben. Es hat sich dann ein wenig hingezogen, zum einen mit den Verlagsmöglichkeiten. Wir verlegen es an der, am Universitätsverlag der St. Petersburger Universität. Ich bekomme viele Anfragen, wo man das Buch kaufen kann. Dank Sanktionen ist es nicht möglich, das Buch im EU-Raum zu vertreiben. Es müsste sozusagen jemand nach Russland reisen und man kann es in Russland erwerben. Aber ich habe sowohl die spanische als auch die französische und die chinesische Ausgabe mit dem Verlag der Staatlichen Universität St. Petersburg veröffentlicht. Und wir hatten eine sehr gut moderierte Debatte am Dienstag mit dem TASS-Korrespondenten in Wien. Es war auch der russische Botschafter, Herr Grossow, mit dabei. Und es war eine ganz gute Darstellung, worum es in dem Buch geht. Aber wir sind auch über das Buch hinaus zu aktuellen politischen Fragen, Zustand der internationalen Organisationen gegangen. Und ich hatte zwei runde Tische auch in unserem Institut, die ich am Dienstag organisierte. Gestern Mittwoch habe ich dann an der Fakultät für Orientalistik die chinesische Ausgabe präsentiert. Und diese Präsentation war insofern besonders für mich berührend, als auch die Übersetzerin, Frau Dr. Yang Xi von der Universität Nankong, mit dabei war. Der Vizedekan der Orientalistik hat tollerweise eine Übersetzerin ausfindig gemacht, die aus dem Deutschen ins Chinesische übersetzte, weil vom Russischen ins Chinesische zu übersetzen, das wollte ich nicht. Und ich habe auch gesehen, bei einem Versuch einer Übersetzung aus dem Russischen ins Englische, dass das daneben geht. Und wir englische Ausgabe gibt's nicht, aber es gibt die chinesische, es gibt die französische und die spanische und eben die deutsche. Die Übersetzerin war sehr, sehr interessant, ihr zuzuhören. Und vielleicht darf ich hier eine wesentliche Aussage von ihr wiederholen. Sie meinte, sie spürte beim Übersetzen das Bedauern, mit dem ich über dieses Ende Europas schreibe. Und ich möchte das insofern betonen, als ich es wirklich mit Bedauern sehe, beschreibe. Und es freut mich, berührt mich, dass die Übersetzerin aus China das genauso empfindet. Weil wie ist die Reaktion aus Österreich? Kneißls Abrechnung. Ja, es ist keine Abrechnung. Ich bin nicht in dem Zustand irgendeines Rachegefühls oder sonst etwas. Ich sehe es mit Bedauern, was aus Europa geworden ist. Und dieses Manuskript, das ich vor 4 Jahren verfasste, als ich dann im Libanon lebte, das ich vor 2 Jahren in russischer Sprache veröffentlichte, im Juni 2024 machten wir die russische Präsentation, ist eben jetzt im deutschen Original erschienen und in chinesischer Variante. Ich werde vielleicht auch zu Buchpräsentationen an chinesische Partneruniversitäten reisen. Die St. Petersburger Universität hat zu einem sehr frühen Zeitpunkt bereits mit chinesischen Unis Kontakt aufgenommen. Es ist auf unserer Uni alles in Russisch und Chinesisch angeschrieben. Also da sind schon seit vielen Jahren in gewisser Weise enge Bande gegeben. Und wie ich immer wieder sage, die Musik spielt im Osten. Ich habe 2017 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Wachablöse vom Aufstieg der chinesischen Weltordnung und pazifischen Weltordnung. Also bin sehr, sehr erfreut, dass wir nun die chinesische Ausgabe haben und dass auch dieser gute Kontakt, dieser gute Arbeitskontakt vorhanden ist. Das waren die 3 ersten intensiven Tage dieser Woche. Heute bin ich eben am Wirtschaftsforum in St. Petersburg und ja, gestern waren diese Drohnenattacken sowohl auf St. Petersburg als auch eine Raffinerie, die in Brand gesetzt wurde, als auch auf Kronstadt. Das ist die in diesem Meerbusen, finnischen Busen, wie es hier heißt, im finnischen Golf, in Landsli Golf, Halif, eine Inselstadt, Befestigungsstadt, Kronstadt ist ein ganz besonderer Ort. Als ich in St. Petersburg lebte, war ich fast jedes Wochenende dort, weil ich in der Nähe die Ponys untergebracht hatte. Und Kronstadt wurde nicht zum ersten Mal attackiert. Es sind wiederum Zivilisten zu Schaden gekommen. Es wurde aber eben auch eine Raffinerie angegriffen, nicht zum ersten Mal. Wir hatten vor einigen Wochen schwere Attacken auf die Hafenanlagen von Ostluga. Wir haben regelmäßig die Angriffe auf große Raffinerien und Ölanlagen Krasnodar, Turbsee, nördlich von Sochi, aber auch auf Erdöllager in Samara. Also das ist in gewisser Weise nichts Neues. Es war vielleicht der Zeitpunkt, der eben dann für dieses weltweite Aufsehen sorgte, dass eben just an dem Tag, an dem offiziell das Wirtschaftsforum startet, es zu diesen Angriffen kam und damit vielleicht auch ein Signal gesetzt hat an die Gäste zu sagen, kommen Sie nicht, das ist gefährlich oder wie auch immer. Aber es hat an sich gestern wirklich alles so seinen Lauf genommen. Ich habe meine morgendliche Hunderunde gedreht. Leute gehen zur Arbeit. Das Wetter ist im Moment ausnahmsweise sehr, sehr angenehm. Leute sitzen draußen. Also nicht, dass man jetzt gelernt hat, mit diesen Unwägbarkeiten wirklich zu leben. Es erschüttert, aber es ist nicht so, wie würde ich jetzt sagen, wenn eine Freizeitdrohne am Flughafen von München gesichtet wird, dann sperrt der Airport München für 2 Tage. Das ist hier nicht der Fall. Also das Leben geht weiter. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden nochmals verschärft, wenn man aufs Forum will. Aber an sich gehen hier die Dinge weiter. Und dieser erste Tag, ich war eben jetzt gerade bei diesem Panel mit der Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, mit der ich letzte Woche eine größere Veranstaltung gemeinsam hatte, wo es ging rund um Fake News. Wir hatten unter anderem auch den russischen Senator Pushkov, der viel in Frankreich auch gearbeitet habe, den ich von französisch-russischen Veranstaltungen her kenne. Und es war der Enkelsohn von Gromyko, dem langjährigen sowjetischen Außenminister, Alexander Gromyko, den ich auch immer wieder gesehen habe. Übrigens das erste Mal hatte ich ihn gesehen, ich glaube, das ist 15 Jahre her, in Alpbach in Tirol. Damals durften ja russische Wissenschaftler auch noch nach Österreich. Und es war unter anderem eben auch der von Ihnen erwähnte Herr, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, Frohnmeier. Ja, Frohnmeier war eben auch dabei. Er hat in deutscher Sprache Stellung genommen, von wegen die Zukunft würde sozusagen gestaltet werden über neue Wahlergebnisse. Das Thema war ein gewisses, also wenn ich jetzt ins Deutsche korrekt übersetzen würde, die Entführung Europas, in welchem Umfang hat Europa sich selbst und seine zukünftigen Generationen beraubt, also die Zukunft geraubt. Und er sah diesen Titel kritisch, weil er natürlich als politischer Sprecher, ich glaube, Sie haben gesagt, er ist außenpolitischer Sprecher, er hat in gewisser Weise eine Wahlkampfrede gehalten. Aber er ging früher weg, als das Panel fertig war, als Maria Sacharowa noch sprach. Was ich will jetzt hier nicht die Anstandsdame oder der Anstandsfrau sein, aber ich habe auch genug zu tun, aber ich habe einfach darauf gewartet, obwohl unser Panel um einiges länger gedauert hat als erwartet, bis einfach alles zu Ende war. Ich finde, das gehört sich. Das ist eine Frage des Etiketts und des guten Benehmens. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Anstandsverwahr. Ich weiß, wie schwierig es ist, dass Parteien, egal welcher Couleur, politisches Personal finden. Damit tun sich alle schwer, von links bis rechts. Aber die Rechten tun sich halt besonders schwer, gutes politisches Personal zu finden. Das ist ein Faktum, weil man sich natürlich damit, sich und seiner Familie mittlerweile, viele Wege versperrt. Das ist meine Beobachtung.
Ja, sehr interessant, wie Sie das beschreiben. Und ich kann es ja hier auch bestätigen. Sie haben mir vorhin noch geschrieben, dass wir den Podcast um knapp eine Stunde verlegen sollen, eben weil das Panel eine Stunde länger ging. Da hätten Sie quasi auch sagen können, ich habe jetzt Podcast, ja, deswegen ziehe ich hier früher von dann. Sie sind aber bis zuletzt da geblieben. Und es ist für mich einfach auch eine Frage des Respekts, ja, und des Anstandes, dann eben dort auch so lange zu warten, bis das Panel auch zu Ende geht. Aber Frau Kneißl,
nicht wirklich Wahlkampfreden zu halten, weil ich ein Politiker nicht aus seiner Haut heraus kann. Ich war nie Politiker, ich habe nie Wahlkampfreden halten müssen, glücklicherweise. Ich musste nie Stimmen maximieren. Ich habe mich glücklicherweise immer eher auf der analytischen Ebene bewegen können und tue dies auch heute umso mehr.
Frau Kneißl, wie ist denn in diesem Jahr die Stimmung vor Ort? Ich erinnere mich auch noch gut an vergangenes Jahr. Da war noch ein Funken Zuversicht, ein Funken Hoffnung zu hören bei der ein oder anderen Rede, dass zumindest dieser Krieg zeitnah zu Ende geht. Wie nehmen Sie denn die Stimmung in diesem Jahr wahr, Frau Kneißl?
Die Stimmung ist eine andere. Ich habe nicht gezählt, wie viele Interviews ich heute gegeben habe, aber erinnern wir uns, vor einem Jahr, da waren zwei oder drei Telefonate zwischen Präsident Putin und Präsident Trump. Da war ein Neubeginn zwischen den Außenministern. Es war damals in Riad im Frühjahr ein großes Treffen zwischen den Außenministern Lavrov und Rubio. Es gab eine gewisse Dynamik in Richtung, mit den USA kommt man wieder ins Gespräch und kommt man vielleicht sogar ins Geschäft. Es gab dann am 18. August letzten Jahres das Treffen in Alaska, the Spirit of Anchorage, der Geist von Anchorage, der also manchmal dann beschworen wurde. Und ja, 9 Monate nach Anchorage, muss man sagen, ist die Stimmung eine ganz andere. Ich würde sagen, die Gründe dafür sind vielfältig. Erstens, Trump ist, wie wir alle wissen, ein sehr ungeduldiger, temperamentvoller, um nicht zu sagen äußerst erratischer Charakter. Das heißt, wenn er in Anchorage im August 2025 doch auftrat mit großen Zusagen oder Ankündigungen und Schulterklopfen, dann hatte sich das an sich schon meiner Erinnerung nach im Oktober ziemlich geändert. Erinnern wir uns, im Oktober letzten Jahres haben die USA die Ölkonzerne Rosneft und Lukoil erstmals mit großen Sanktionen belegt, die vorher nicht in dem Umfang sanktioniert waren. Es gab, würde ich sagen, eine Abkühlung. Ja. Also es gab danach, glaube ich, noch ein Telefonat, aber die Dynamik, die wir im Mai, Juni und dann vor allem im August 2025 hatten, die ist sicherlich nicht mehr vorhanden. Es wird hier auch viel immer wieder die Frage gestellt, wer wird der EU-Sonderbotschafter, der EU-Sondergesandte für den Dialog? Ich habe vor einer Woche in einem Interview gesagt, das wurde dann ziemlich stark rezipiert, ich habe Folgendes gesagt, es benötigt keinen EU-Sondergesandten. Wir haben 27 EU-Botschaften in Moskau und die sollen einfach ihre Arbeit machen. Ja? Also die Arbeit eines diplomatischen Stabes ist, das eigene Land im Gastland zu repräsentieren, mit dem Außenministerium, mit anderen Ministerien in einem regelmäßigen Arbeitskontakt zu stehen. Das war so zu allen Zeiten. Ja? Das war so Mitte des 19. Jahrhunderts, das ist heute immer noch so. Die Arbeit eines Diplomaten umfasst drei wesentliche Funktionen. Das ist repräsentieren, informieren und verhandeln. Diese drei Aufgaben hat ein deutscher, ein französischer Diplomat, wer auch immer, wahrzunehmen. Ich darf kurz daran erinnern, vor 2 Jahren, als Präsident Putin neu vereidigt wurde als Präsident, also seinen Eid ablegte, es gab eine Veranstaltung für diese Inauguration im Kreml. Es ging Einladungen, glaube ich, an alle Botschaften. Und meiner Erinnerung nach kam der französische Botschafter, ich glaube, es kam auch der ungarische Botschafter, aber alle anderen blieben zu Hause. Also das ist ein absoluter Affront, so etwas tut man nicht. Ja. Ein Ein Botschafter ist der unmittelbare Vertreter seines Staatsoberhauptes beim Staatsoberhaupt des Gaststaates. Und ihre Aufgabe besteht darin, beispielsweise zu einer solchen Veranstaltung zu kommen. Oder wenn im Außenministerium ein Briefing gemacht wird. Und wir sehen ja, wie sich die EU-27 in gewisser Weise hinter ihren jeweiligen Gebäudemauern verbergen. Sie gehen kaum raus, und wenn sie rausgehen, dann besuchen sie vielleicht Oppositionsgruppen, aber sind nicht in Kontakt mit den offiziellen Stellen. Und das ist nicht die Aufgabe eines Verwaltungsbeamten. Diplomaten, ja. Diplomaten sind Verwaltungsbeamte und sind nicht Vertreter von NGOs oder sonstigen Vereinen, die sozusagen nur mit denen reden, mit denen sie gerade reden wollen. Und daher meine Antwort auf die Frage, bedarf es eines EU-Sondergesandten? Nein, bedarf es nicht. Sie werden sich auch, glaube ich, nicht auf jemanden einigen. Diese Rolle sollte theoretisch die hohe Beauftragte wahrnehmen, also das wäre Kaja Kallas, dass sie diese Rolle nicht wahrnehmen will, und man sie wahrscheinlich auch in Moskau, sie würde nicht nach Moskau reisen, gehe ich mal davon aus. Daher ist Frau Kaja Kallas zweifellos von Anbeginn nicht die richtige Wahl gewesen für diese Aufgabe, die sie innehat als hohe Beauftragte. Da haben wir also sozusagen eine oberste außenpolitische Spitze. Aber wir haben Botschaften, wir haben dort sehr, sehr viel Personal, und die Moskau-Botschaften von allen EU-Staaten sind relativ groß. Ja? Also da gibt's genug Personal, das mit dem Außenministerium, mit dem welchem Ministerium auch immer, einen täglichen Arbeitsaustausch führen sollte. Und so beurteile ich diese Frage, die hier viele Journalisten bewegt. Also wie geht's weiter im EU-Russland, wie geht's weiter mit USA? Russland, wir sind, weil die Frage auf die USA gekommen ist, es sind hier bei einem Forum übrigens einige US-Firmen auch erstmals wieder da. Jürgen Schepp, der Chef der deutsch-russischen Außenhandelskammer, hat in einem Beitrag, der in der deutschen Tageszeitung Die Welt veröffentlicht wurde, auch erklärt, also um welche Zahlen es hier weiterhin geht, welche Handelsvolumina noch bestehen, einst bestanden, verloren gegangen sind. Das sind alles gewaltige Zahlen. Und wir haben auch einige Personen aus gewissen Kulturbereich, die aus Washington gekommen sind, aber die jetzt, würde ich sagen, nicht wirklich ein Mandat haben, um irgendetwas auf höherer Ebene weiterzubringen. Das Thema des Forums dieses Jahr ist Saudi-Arabien. Es ist die Frage des pragmatischen Dialogs, des pragmatischen Verhandelns. Saudi-Arabien ist vertreten in Gestalt des Energieölministers, den ich ein wenig kenne. Er ist auch regelmäßiger Gast bei den diversen Energiewochen, ob St. Petersburg oder Moskau. Und es ist eine gewisse arabische Präsenz da, die sieht man, die hört man, also ich kann ja auch wieder ein bisschen Arabisch sprechen. Es ist eine ziemlich starke afrikanische Präsenz, und Sie haben erwähnt, es sind Vertreter der Alternative für Deutschland auch gekommen, die offenbar auch besondere Termine noch erhielten. Aber es ist ein Wirtschaftsforum, das an sich, es wird oftmals bezeichnet so als das russische Davos. Worum geht's letztendlich? Woran misst man die Ergebnisse? An den Verträgen, die Firmen abschließen. Und wie viele Verträge da mit wem abgeschlossen werden, ist für mich nicht ab- und einsehbar.
Ja, es ist natürlich daran gemessen, inwiefern der wirtschaftliche Austausch dort gefördert wird, aber es ist natürlich auch noch viel mehr. Es ist auch ein ganz großes Schaulaufen all jener politischer Führungsfiguren im ganzen globalen Süden. Es ist ja nicht nur Russland vertreten. Und es ist interessant, Frau Kneißl, wie Sie das schildern. Denn während politisch die Fronten zwischen dem Westen und Russland sich weiter verhärten, scheint auf diesem Forum eine gewisse Öffnung wieder stattzufinden. Sie haben jetzt richtig ausgeführt, US-Firmen sind vor Ort, deutsche Firmen sind auch erstmalig wieder zugegen und präsent. Also während sich der Westen und Russland immer weiter verstrickt, scheint sich auf diesem Forum doch das scheint es sich doch wieder ein wenig zu öffnen. Und ja, Frau Kneißl, ich möchte mit Ihnen mal noch über ein Ereignis sprechen, das wir hier in diesem Podcast am vergangene Woche nicht mit drin hatten, das jetzt aber in seinen Auswirkungen, in seinen Konsequenzen hohe Wellen schlägt. Denn der polnische Präsident, der hat jetzt kürzlich vorgeschlagen, Wolodymyr Zelensky die ihm einst verliehene höchste staatliche Auszeichnung der Republik Polen abzuerkennen. Dabei geht's um den Orden des Weißen Adlers. Das ist eine Folge davon, dass Zelensky kürzlich eine Einheit der ukrainischen Streitkräfte, den Helden der UPA, diese einen Orden verliehen hat. Nawrocki, also der polnische Präsident, betonte, er sei empört, zutiefst empört über Zelenskys Entscheidung und argumentierte, dass die Verherrlichung der UPA, der russischen Propaganda, reichlich Zündstoff für Desinformation geliefert hat, so der polnische Präsident. Er betonte, dass er Zelenskys Vorgehen sehr kritisch sehe und dass dies die mangelnde Bereitschaft Kiews zum EU-Beitritt zeige. Während des Massakers in Wolinien im Juli 1943 dort ermordeten ukrainische Nationalsozialisten vor allem auch Mitglieder der UPA mit Duldung der deutschen Besatzungstruppen etwa 60.000 polnische Zivilisten, darunter tausende Frauen und Kinder, auf grausamste Art und Weise. Polnische Historiker gehen sogar von bis zu 100 Ermordeten aus. Polen hat jetzt außerdem erklärt, dass es auch einen möglichen Beitritt der Ukraine zur EU aufgrund der Ereignisse blockieren wird. Also ja, ordentlicher diplomatischer Zündstoff zwischen Polen, einem wichtigen Unterstützer der Ukraine. Frau Kneißl, wie haben Sie das verfolgt, und bricht da womöglich ein wichtiger Unterstützer der Ukraine jetzt weg?
Könnte sein. Also ich verfolge die Berichterstattung dazu über die mir zugänglichen russischen Medien. Ich kann vieles mit künstlicher Intelligenz übersetzen, wie Domus, die Berichterstattung, Kommersant, RT in verschiedensten Sprachausgaben. Es wird überall ziemlich vorrangig debattiert. Es geht ja so weit, dass seitens Polen eben auch angekündigt wurde, dass man vielleicht Steine bei diesem EU-Beitritt, wie auch immer man es sieht, auch noch mehr Verfahren, ersten Verhandlungen, wobei ja Merz gesagt hat, also für aus deutscher Sicht kommt nicht ein Vollmitgliedstatus für die Ukraine in Frage. War eine Aussage vor einer Woche. Wie dem auch sei, wenn man so will, Orban ist weg und es gibt sozusagen mehr Flexibilität seitens Budapests, aber es dreht sich jetzt eben einiges in Warschau. Und das auch nicht zum ersten Mal. Ich erinnere mich in den letzten beiden Sommern, vor allem zur Erntezeit, also spät August, September, protestierten polnische Bauern im großen Umfang gegen Massenimporte aus der Ukraine, egal ob das jetzt Kartoffeln, Getreide, Eier oder wie auch immer waren. Also die Sorge vor Dumpingpreisen aus der Ukraine im landwirtschaftlichen Bereich, die sind in Polen ganz, ganz stark ausgeprägt. Also die polnischen Bauern gingen hier mehrfach auf die Straße und das war eine Belastung für die Regierung. Wir haben zudem in Polen auch aufgrund der Frage Migration, Flüchtlinge aus der Ukraine und so weiter, eine vielleicht angespanntere Situation als in weiter westlich gelegenen Staaten. Und es gibt einfach auch eine belastete Geschichte. Es sind bestimmte Fakten des Zweiten Weltkrieges, die in Polen auch nicht vergessen wurden. Und dazu gehörten eben diese Massaker. Es ist nicht unbedingt allgemein gut im historischen Wissen, aber Hitler ließ in der Ukraine eine pro ja, nazideutsche, antirussische Establishment einrichten. Und die kämpften unter anderem auch gegen polnische Partisanen. Und die richteten Massaker unter Sowjetbürgern aller Art ein, plus den Polen. Ähnlich wie ja auch in Kroatien ein Pro-Nazi-Regierung eingerichtet wurde, die Ustascha. Ähnlich wie in den baltischen Staaten hier auch mit, also über SS und Gestapo, Handlanger gefunden wurden, die mit den Nazis gemeinsame Sache gemacht haben. Also die Rolle der Sowjetischen Republik Ukraine während des Zweiten Weltkrieges ist nicht unbedingt jetzt in unserer Geschichtsschreibung, in unseren Geschichtslektionen stark präsent. Sie ist es aber in der russischen und sie ist es offenbar, das hat uns diese diplomatische Krise gezeigt, jetzt zwischen Warschau und Kiew, sie ist es sehr, sehr stark in Polen.
Ja, und das wird spannend zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Auch Israel hat schon seinen Unmut bekundet und klargemacht, dass diese Ehrung unter anderem, da bin ich jetzt in der Meldung nicht drauf eingegangen, auch von Andrei Melnik, auch ein Kämpfer der UN, der Organisation ukrainischer Nationalsozialisten. Dort wurde sein Grabmal verlegt von Luxemburg nach Kiew. Das wurde vor Ort gefeiert. Selenskyj hatte dort noch eine Rede gehalten. Und das Ganze wird allerdings nicht von den westlichen Staaten, sprich von Deutschland, Frankreich und Co. kritisiert, sondern lediglich von Polen und eben Israel. Aber es könnte noch hohe Wellen und Folgen nach sich ziehen, da es jetzt gerade erst an Fahrt aufnimmt. Und wir werden das hier beobachten, aber kommen jetzt erstmal.
Ganz kurz, und ich unterbreche, aber das Asowsche Regiment, das man aus dieser Auseinandersetzung Ukraine, Russland ja auch mittlerweile kennt, das von Nationalistenführer Bandera gegründet wurde. 1929, wissen Sie zufälligerweise wo? In Wien. Also Bandera hat das Asowsche Regiment, vergleichbar mit gewissen SS-Einheiten vielleicht, in Wien gegründet. Und das hat auch gewisse historische Ursachen. Es sind viele Gelder zu Zeiten Österreich-Ungarns an die ukrainischen Nationalisten geflossen, als diese im Laufe des 19. Jahrhunderts immer wieder den Aufstand in gewisser Weise schon probten gegen das russische Zarenreich. Also das sind alte Verbindungen. Was wir heute als Westukraine bezeichnen, war bis 1918 Teil Österreich-Ungarns, nämlich das vielleicht allseits bekannte Lemberg-Wof, aus dem der wunderbare Schriftsteller Josef Roth stammte, und viele andere große jüdische intellektuelle Köpfe, die von dieser Peripherie des Kaiserreiches dann Richtung Residenzhauptstadt Wien zogen. Also die katholischen Habsburger haben die katholischen Ukrainer in dieser nationalen oder nationalistischen Auseinandersetzung gegen das russische Zarenreich sehr, sehr viele Jahre unterstützt. Und das hat dann offenbar auch seine Folgen gehabt im Zuge des Ständestaates beziehungsweise dann eben auch im Zuge des Nationalsozialismus.
Ja, und auch noch eine Anmerkung von mir, weil jetzt wahrscheinlich der ein oder andere Zuschauer sich fragen wird, warum Andrei Melnik, der ehemalige ukrainische Botschafter, bestattet worden sei. Es handelt sich um die historische Figur Andrei Melnik, der einer der Mitgründer der OUN, der Organisation ukrainischer Nationalisten, im Jahre 1929 in Wien eben war. Und nicht um den ehemaligen ukrainischen Botschafter in Deutschland. Interessanterweise haben ihn seine Eltern aber nach der historischen Figur benannt, was wahrscheinlich auch schon einiges über seine Person und seine politische Ausrichtung sagen dürfte. Frau Kneißl, da...
Ja, der Name Adolf war in Österreich und Deutschland nach 1945 nicht mehr so beliebt.
Durchaus verständlich. Frau Kneißl, lassen Sie uns auch jetzt auf die... auf den Nahostkonflikt zu sprechen kommen, denn dort hat jetzt diese Woche US-Präsident Donald Trump Berichte bestätigt, wonach er den israelischen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu während eines hitzigen Telefongespräches über Israels militärische Operationen im Libanon als fucking crazy bezeichnet hat. Axios hatte noch zu Beginn dieser Woche berichtet, dass Trump Netanyahu wütend aufgefordert hat, geplante Angriffe auf Beirut abzubrechen. Eine weitere Eskalation könnte die laufenden US-Iran-Verhandlungen und einen fragilen Waffenstillstand gefährden. Deswegen, so hat es Donald Trump jetzt bestätigt, er sagte, ich war ein wenig verärgert über sein ständiges Kämpfen mit dem Libanon. Irgendwann habe ich gesagt, wir müssen das stoppen, wir müssen das stoppen. Außerdem fügte er hinzu, er habe trotz dieser Auseinandersetzung weiterhin sehr gute Beziehungen zu dem israelischen Regierungschef. Ja, und Israel und der Libanon, sie haben jetzt nach Angaben des US-Außenministeriums auf einem Weg zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe haben sie sich jetzt geeinigt. Die Waffenruhe, sie sei unter anderem abhängig noch von einer kompletten Einstellung der Angriffe der Hisbollah-Miliz gegen Israel, so hieß es in einer gemeinsamen Erklärung nach Gesprächen in Washington. Die gemeinsame Erklärung, sie sieht auch die Einrichtung sogenannter Pilotzonen im Libanon vor, in denen ausschließlich die regulären libanesischen Streitkräfte die Kontrolle ausüben sollen. Die Hisbollah soll sich aus Gebieten südlich des Litani-Flusses, also aus dem Gebiet nahe der Grenze zu Israel, zurückziehen. Wie diese Sicherheitszonen jetzt eingerichtet werden sollen, das ist noch unklar. Das soll in den nächsten Tagen und Wochen noch final geklärt werden. Ja, Frau Kneißl, zum einen scheint da die Stimmung zwischen Trump und Netanyahu bei dieser Wortwahl, die davor geherrscht hat in dem Telefonat, nicht mehr die Beste zu sein. Und zum anderen scheint Netanyahu ja eingeknickt zu sein, wenn wir jetzt diese gemeinsame Erklärung als mögliche Folge dieses hitzigen Telefonates sehen. Also ja, wie steht's da um die Beziehungen zwischen Israel und den USA? Ist es da doch nicht so, wie Donald Trump behauptet, dass die Beziehungen ja weiterhin sehr gut seien, trotz dieser Auseinandersetzung? Wie haben Sie das verfolgt, Frau Kneißl?
Dieses Telefonat wurde von US-Medium Axios zuerst wiedergegeben. Die haben 2-3 Quellen genannt. Also offenbar stand jemand daneben und hat das wirklich als Ohren- und Augenzeuge mitbekommen. Es wurde dann von einer ganzen Reihe von seriösen Nachrichtenagenturen, eben wie auch Reuters und Bloomberg, rezipiert. Und ich habe dazu auch auf meinem Kanal geschrieben, also eine ziemlich heftige Diagnose seitens Trumps. Ich würde ihm aber in einem Punkt zweifellos recht geben. Er sagte, everybody hates you, everybody hates Israel. Und es ist der Person Netanyahu, es ist seiner Regierung, Typen wie Smotrich und Avigdor zu verdanken, dass der Antisemitismus in den letzten Jahren gewaltig weltweit angewachsen ist. Also Trumps Aussage, everybody hates Israel, ist, würde ich sagen, eine, die in Schwarze trifft. Ja. Also dieses Anstieg des Antisemitismus, er hat ihn alles Mögliche genannt, also Kraftausdrücke aus dem Vulgären, die wir hier nicht wiedergeben wollen. Aber ich frage mich eben jetzt schon seit 2023, seit dem Beginn der israelischen Landoperation gegen Gaza in Reaktion eben auf den Hamas-Überfall und Terroranschlag vom 7. Oktober 2023, aber eben auch dieses Blattmachen von anderen Staaten, ob das jetzt der Libanon ist, ob das das Westjordanland ist, das kein eigener Staat ist, aber das an sich vorgesehen ist als Palästinenserstaat. Und da frage ich mich seit Jahr und Tag, wer stoppt Israel? Wer stoppt Netanyahu? Und offenbar hat Trump hier zum Hörer gegriffen und er hat, vielleicht hat ihm jemand gesagt, das kann so nicht weitergehen im Libanon. Ja? Dort haben wir eine Regierung, die sowas von US-freundlich ist, um nicht zu sagen US-hörig. Ja? Präsident Joseph Aoun ist ein Mann der Amerikaner. Also da geht es jetzt nicht darum, dass man eine Regierung stürzen will oder sonst etwas. Man hat eine US-hörige Regierung in Beirut und die hat wahrscheinlich auch Alarm geschlagen und gesagt, ihr könnt nicht unser Land völlig vernichten. Das geht nicht, ja. Trump hat dann in einem weiteren Truth Social Post gemeint, er hätte mit der Hezbollah telefoniert, wo dann wiederum Außenminister Rubio Ausricht drücken musste und sagte, nein, nein, er hat eben nur gewisse Nachrichten übermittelt, wir Regierung. Also wir haben hier eine sehr, sehr intensive Telefondiplomatie, nennen wir es mal so, mit Kraftausdrücken, die im Moment im Gange ist. Ich fürchte, dass nicht einmal ein Donald Trump Netanyahu und Israel stoppen kann. Nicht einmal er. Also die schlagen blindwütigst um sich. Die haben trotz eines Waffenstillstands, der im Libanon seit März aufrecht ist, tausende Menschen getötet, bombardieren Tyros, ein UNESCO-Kulturwelterbe, übrigens die Prinzessin des Königs von Tyros, hieß Europa, wurde von Göttervater Zeus entführt, gebar ihm auf Kreta zwei Söhne. Und dieser Entführung verdanken wir der griechischen Mythologie zufolge die Gründung Europas. Ja? Also zwischen dem Libanon und Europa sollten an sich alte mythologische kulturelle Bande sein. Und das ist gegenwärtig die Situation. Nicht einmal Trump kann die Israelis stoppen, fürchte ich fast. Ja. Jeder Libanese ist ein Terrorist in den Augen Netanyahus, genauso wie jeder Palästinenser. Und mein Herz bricht tagtäglich beim Anblick der Meldungen. Ich versuche mit Freunden in Kontakt zu sein, es gelingt nicht immer. Sie müssen irgendwie unter den Bomben über die Runden kommen. Und die Versorgung wird immer schwieriger, immer teurer. Aber wie gesagt, dieses Telefonat hat es in sich gehabt. Und Trump hat gestern bestätigt, ja, ja, ich habe das gesagt. Ja, also einige meinten ja, das kann es ja nicht gewesen sein. Ja, Jos hat dann ja eine Zeitungsente rausgebracht, um Klicks zu erhalten. Aber diesmal war Axios ist korrekt gelegen. Trump wurde von Journalisten angesprochen. Haben Sie das wirklich so gesagt? Er hat gesagt, ja, ja, ich habe ihn crazy genannt und alles andere.
Ja, das ist im wahrsten Sinne crazy, verrückt, dass Donald Trump zu einer derartigen Rhetorik neigt. Das wissen wir nicht erst seit dem Amtsantritt im vergangenen Jahr. Und es scheint sich da etwas zusammenzubrauen. Den Eindruck hat man und der wird auch bestätigt, wenn wir auf die nächste Meldung zu sprechen kommen, Frau Kneißl. Denn das von den Republikanern dominierte US-Repräsentantenhaus hat am Mittwoch eine seitens der Demokraten eingereichte Resolution verabschiedet, die Donald Trump daran hindern soll, den Iran-Krieg unter den gegebenen Machtbefugnissen weiter fortsetzen zu können. Die Abstimmung endete mit 215 zu 208 Stimmen, nachdem sich noch vier Republikaner den Demokraten angeschlossen hatten, um öffentlich ihre Ablehnung gegen den Ende Februar provozierten Krieg zum Ausdruck zu bringen. Das US-Repräsentantenhaus will Trump damit verpflichten, hinsichtlich kommender Entscheidungen zum weiteren Vorgehen im Iran-Krieg vorab die dann notwendige Zustimmung des Kongresses einzuholen. Ziel der Resolution sei es, dass Trump angewiesen werden kann, die US-Truppen aus Iran abzuziehen, sofern der Kongress nicht den Krieg erklärt oder den Einsatz militärischer Gewalt genehmigt. Derzeit hat die Abstimmung lediglich noch einen symbolischen Charakter, da entsprechende Gesetzesanträge sowohl den Senat als auch das Repräsentantenhaus passieren müssen. Laut US-Medien stellt die Resolution eine deutliche Zurechtweisung für Trump und seinen Umgang mit dem Iran-Konflikt dar. Also Frau Kneißl, dreht sich da gerade was in den USA? Wir hatten ja gerade auch schon über diesen verbalen Ausbruch von Donald Trump gesprochen. Da merkt man, dass die Nerven scheinbar nicht mehr so ganz vorhanden sind. Also wie beobachten Sie das und wie sehen Sie diese Resolution? Wie ist das einzuordnen, Frau Kneißl?
Ja, worauf ich immer wieder gerne hinweise, verzeihen Sie mir hier meinen pädagogischen Zugang als jemand, der das Thema auch unterrichtet, wie funktioniert Außenpolitik in den USA. Ich hatte vor Jahrzehnten das große Glück, dass ich ein Seminar besuchen konnte an der Uni Georgetown, wo ich damals als Stipendiatin tätig war, das den Titel trug US Congress and Foreign Policy. Und wir waren mit unserem wirklich guten Seminarleiter fast jede Woche am Hill, also am Hügel, wo das Kongressgebäude angesiedelt ist. Und ich durfte dort in vielen Gesprächen, Besuchen erleben als junge Studentin, wie mächtig der Kongress ist und wie Außenpolitik im Kongress gemacht wird. Also nicht nur Außenpolitik, der Kongress ist einfach mächtig. Das Weiße Haus wird gerne von außen gesehen als, das ist die Machtzentrale, aber verfassungsrechtlich betrachtet ist der französische Staatspräsident, so wie in der Fünften Republik die Verfassung geschrieben wurde unter Charles de Gaulle, ist eigentlich eine präsidiale Monarchie oder eine royale Demokratie, wie man, eine royale Republik, wie man sehen will. Aber der französische Präsident hat eine Machtfülle, die der US-Präsident nicht hat. Und der US-Präsident kann eigentlich Krieg und Frieden nicht alleine erklären. Er braucht dafür den Kongress. Erinnern wir uns an das Jahr 2002, 2003. Damals ging George W. Bush schnurstracks in den Irakkrieg. Er sammelte um sich gewisse Verbündete wie Ungarn, Slowakei, Polen, Großbritannien vor allem. Die zogen alle damals in erster Reihe in den Irakkrieg. Und er benötigte aber auch eine Abstimmung im Kongress. Die gelang ihm. Trump hat keine Abstimmung im Kongress durchgeführt. Und das War and Powers Act hat vor einigen Wochen ihn daran erinnert, also jetzt sind 60 Tage, glaube ich, verstrichen, jetzt müssten sie also den Kongress kontaktieren. Trump hat sich aus dem Ganzen rausgewunden, ein Thema, das eigentlich nicht als Krieg bezeichnet, sondern als eine Art Anti-Terror-Operation oder ich weiß nicht, wie er es genau genannt hat. Und er hat damals, just als der Kongress ihn sozusagen bremsen wollte, hat er gesagt, ich bin ja ohnehin in Friedensverhandlungen mit dem Iran und heute, morgen, übermorgen gibt es eine Unterschrift, gibt es ein Big Deal. Also er hat sich rausgewunden mit einer Wortschwall, wie er halt immer wieder gerne Katz und Maus spielt mit Aussagen, die nicht unbedingt den Fakten entsprechen. Der Iran hat immer wieder darauf hingewiesen, wir wissen nicht, wovon Trump spricht. Also ich glaube, da laufen sowas wie mindestens Parallelverhandlungen. Jeder hat seine eigene Punktuation und die können nicht wirklich im Sinne der Mengenlehre eine Schnittmenge erreichen. Also hier ist jetzt der Kongress wieder am Zug und könnte Trump sozusagen wirklich an die Pelle rücken. Wir sind jetzt mittlerweile im Juni angelangt. Nächstes Monat sind 250 Jahre US-Geburtstagsfeiern. Es ist sein Geburtstag übrigens auch, sein 80. irgendwann jetzt Mitte, Ende Juni. Es ist der 4. Juli. Ich würde sagen, er ist dann vollauf beschäftigt mit diesen vielleicht netteren Veranstaltungen. Dann sind die großen Ferien und dann geht aber wirklich intensiv der Kongresswahlkampf los. Und es gibt genug republikanische Abgeordnete, die sagen, bitte, wir rennen um unser Mandat. Wir fürchten, dass wir also massiv unterliegen. Und wenn er eine demokratische Mehrheit im Kongress hat, dann hat er Probleme. mit allem, ja, egal ob er jetzt ein Immigrationsgesetz durchbringen will oder Außenpolitik oder was auch immer. Also ich, wenn ich jetzt so nur ganz grob diese Meilensteine des US-Kalenders heranziehe, dann komme ich für mich zu dem Schluss, da ist nicht mehr viel Spielraum für so etwas wie ein Big Deal, um seine Worte zu verwenden. Ich sage immer, das ist Gangstersprache, Deal, aber um irgendetwas zu erreichen mit dem Iran oder auch mit Blick auf Ukraine und Russland. Also the Spirit of Anchorage, das Anchorage, das Treffen in Alaska vom 15. August letzten Jahres, da ist auch nicht mehr sehr viel Manövriermasse meines Erachtens da, aus der Sicht des Weißen Hauses.
Mhm. Ja, es sieht derzeit wirklich so aus, als würden sich auch dahingehend die Fronten weiter verhärten. Und ja, Frau Kneißl, zum Abschluss unseres heutigen Podcasts beschäftigen wir uns mal noch mit meiner Heimat. Es gab jetzt nämlich diese Woche ein Ereignis, das man sicherlich als einen historischen Einschnitt für die deutsche Außenpolitik bezeichnen kann. Am Mittwoch hat nämlich die UN-Generalversammlung in New York entschieden, Österreich, ihre Heimat und Portugal ziehen für die Jahre 2027 und 28 als nicht ständige Mitglieder in den UN-Sicherheitsrat ein. Deutschland hingegen scheitert deutlich zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung. In geheimer Abstimmung erhielt Portugal 134 Stimmen, Österreich 131 und Deutschland lediglich 104. Die erforderliche Zweidrittelmehrheit verfehlte Berlin damit relativ klar. Für ein Land, das zu den größten Beitragszahlern der Vereinten Nationen zählt und bisher regelmäßig alle 8 Jahre in den Rat eingezogen ist, ist diese Niederlage ein schwerer Rückschlag. Die Erfolge von Wien und Lissabon sind hauptsächlich wohl auf ihre Ausdauer zurückzuführen. Österreich hatte nämlich bereits im Jahr 2011 seine Kandidatur angekündigt. Portugal folgte 2013. Deutschland stieg erst viel später ins Rennen mit ein. Diese jahrelange Vorlaufzeit ermöglichten beiden Ländern eine intensive, breit angelegte Lobbyarbeit, insbesondere auch im globalen Süden. Ja, und Oppositionspolitiker in Deutschland sprechen jetzt ganz offen von einer diplomatischen Blamage. Die Grünen werfen der Regierung vor, zu spät und zu wenig innovativ gekämpft zu haben. Deutschlands klare Haltung in der Ukraine-Frage und die Unterstützung Israels hätten im globalen Süden offenbar Gegenwind erzeugt. Besonders deutlich wurde auch der deutsche Außenminister Johann Wadepool. Er bezeichnete das Ergebnis als eine bittere Enttäuschung und warf Russland vor, aktiv gegen Deutschland lobbyiert zu haben. Er sagte, Moskau wolle keine starke pro-ukrainische Stimme im Sicherheitsrat. Er sagte, es ist kein Geheimnis, dass Russland Stimmung gegen uns gemacht hat. So der deutsche Außenminister. Also statt die Fehler bei sich selbst zu suchen, ist wie immer Russland und Putin schuld an dem Versagen deutscher Diplomatie und deutscher Außenpolitik. Frau Kneißl, was sind denn Ihre Gedanken zu diesem herben Einschnitt in der deutschen Außenpolitik?
Also wenn ich Herrn Wadepools Logik dann weiter spinne, dann sind sozusagen Portugal und Österreich im Solde Russlands, weil die wurden sozusagen mit Unterstützung Russlands hineingenommen. Interessant. Was das Nahostargument anbelangt, Deutschlands Haltung pro Israel, also Wien ist da noch um einiges antipalästinensischer, antiarabischer, würde ich mal sagen. Erinnern wir uns daran, dass Österreich im Jahr 2024/2025 regelmäßig in der UNO-Generalversammlung gegen einen humanitären Waffenstillstand gestimmt hat. Ich glaube, nicht Deutschland. Also dieses Argument, wer immer das aufgebracht hat, da haben die sich nicht genau das Abstimmungsverhalten angesehen. Ich würde mal sagen, der Hauptgrund, Sie haben ihn genannt, liegt vielleicht in einer gewissen Überlegenheitsstimmung aus Berlin. Na, das schaffen wir so nebenbei. Also alle 8 Jahre kommen wir da schon rein. Warum? wir sind die großen Zahlmeister, also die nehmen uns schon. Und man hat sich vielleicht nicht genug ins Zeug geworfen, weil wie funktioniert so eine Wahl? Es werden Vereinbarungen geschlossen, in dem also der Staat A sagt, ich unterstütze Ihren Kandidaten bei der Wahl, in welches Gremium auch immer. Ja, das kann jetzt Menschenrechtsrat sein, das kann Seerechtskommission sein. Dafür unterstützen Sie meine Wahl in dieses Gremium. Also das sind diese sogenannten Gegenseitigkeitsvereinbarungen. Das ist Usus in allen multilateralen Institutionen. Eben ganz besonders in der UNO und viele multilaterale Vertretungen tun den ganzen lieben Tag nichts anderes, als genau solchen Gegenseitigkeitsvereinbarungen hinterherzulaufen. Und wie Sie richtig sagen, Österreich hat 2011 bereits damit begonnen. Ich war 18 Monate Außenministerin. Auch wir haben in vielen unserer bilateralen Gespräche Staaten, also Delegationen, ich meine Außenministerkollegen, auf diese Kandidatur hingewiesen und unsere Gründe für diese Kandidatur vorgebracht. Also es wurde sozusagen 15 Jahre lang daran gearbeitet und es zieht eben jetzt Österreich, ich glaube es ist mittlerweile, wenn ich die Zählung jetzt richtig im Kopf habe, das dritte oder vierte Mal in den UNO-Sicherheitsrat ein. Die österreichische Regierung hat gemeint, Österreich würde hier neutral sein und eben kein NATO-Staat wie Portugal oder Deutschland. Ich würde das aufgrund Österreichs Haltung in vielerlei Fragen derzeit doch etwas anzweifeln, wie sehr Neutralität hier wirklich noch praktiziert wird. Zum einen, weil ja auch die Neutralität als solche nicht mehr als zeitgemäß betrachtet wird und. Also die politischen Aussagen der Regierung sind ja doch anders als die Argumente, die man ins Treffen geführt hat, um diesen temporären Sitz im UNO-Sicherheitsrat zu erhalten. Die UNO hat eine gewaltige Finanzkrise. Seitdem ich mich zurückerinnern kann, hat die UNO immer Geldnöte gehabt, aber die ist jetzt noch einmal explodiert, diese Geldnot. Warum? Weil der wirklich große Zahlmeister der UNO, das sind die USA. Die bringen 25% ein seit Trump. Also die letzten zwei, drei großen Zahlungen haben sie bereits nicht geleistet, aus welchen Gründen auch immer. Und es werden viele UNO-Institutionen nicht müde zu sagen, wir haben kein Geld mehr. Wer springt ein geldmäßig? China. Und die Vereinigten Arabischen Emirate. Also die zahlen und bringen damit dann aber auch verschiedene Institutionen ihrerseits ein. Ja. Also das war, vor 20 Jahren hat Libyen viel gezahlt, jetzt ist es vor allem China und die Vereinigten Arabischen Emirate, die viele UNO-Institutionen in gewisser Weise am Leben erhalten. Ich glaube, Deutschland wird das überstehen. Lassen Sie mich hier eine kleine Spitze einbringen. Als Otto von Bismarck im Jahr 1872 erstmals das deutsche Auswärtige Amt begründete, es gab kein deutsches Außenministerium zuvor. Warum? Es gab ja auch kein Deutschland. Es gab Dutzende souveräne Einheiten. Es gab das Königreich Bayern, es gab das Großherzogtum, die und das. Also das waren ja Dutzende Souveräne mit ihren jeweiligen Außenministerien. Als Bismarck das deutsche Auswärtige Amt gründete, hatte er seine Mühe, junge Adelige zu rekrutieren. So mancher junge Adelige Deutschlands wollte doch lieber Offizier und dann General werden, als Botschafter und zu verhandeln. Also das ist ein altes Thema gewesen in Deutschland. Und Deutschland geht meiner Beobachtung, ich habe das sowohl als ganz junge Diplomatin in den späten 80er, frühen 90er Jahren immer beobachtet und muss sagen auch heute, die Diplomatie ist nicht unbedingt in die DNA Deutschlands eingetragen. Ja. Also man ist entweder Holzhammer oder dann Scheckbuchmeister. Eine kleine Notiz noch am Rande, wenn ich es richtig gelesen habe, hat Annalena Baerbock als Generalversammlungsvorsitzende dieses Wahlergebnis, dieses Abstimmungsergebnis vorgelesen. Also, dass Deutschland nicht gewählt wurde. Das ist gut, manchmal zwinkert hier irgendjemand, der vielleicht Hand anlegt.
Das ist die Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet Annalena Baerbock, die womöglich ihren Teil dazu beigetragen hat, dass Deutschland nicht mehr gewählt worden ist, dieses Abstimmungsergebnis dann auch noch ausgerechnet vorlesen muss. Vielleicht war es ihr eine Lehre. Frau Kneißl, mit diesem finalen Thema, mit diesem finalen Einschätzung Ihrerseits bedanke ich mich wie immer ganz herzlich, dass Sie hier heute im wahrsten Sinne zwischen Tür und Angel vom St. Petersburg Economic Forum die Zeit gefunden haben, um mit mir diesen Podcast aufzuzeichnen. Ich wünsche Ihnen jetzt zunächst mal einen ruhigen Feierabend. Hoffe, dass Sie gut nach Hause kommen. Bei Ihnen ist es jetzt ja schon kurz vor 9 Uhr. Also ich hoffe, dass die Straßen da etwas freier sind im besten Falle. Und dann wünsche ich Ihnen noch spannende, bereichernde Tage auf dem Economic Forum. Ich war ja die letzten Jahre mit dabei. Sie geben dort im gefühlten Sekundentakt Interviews, sind auf einem Panel nach dem anderen, also es erwarten Sie sehr stressige Tage und ich vermute mal, Sie können es kaum erwarten, bis Sie dann endlich wieder in Ihrem kleinen russischen Dorf sind.
Genau, ich hoffe, bitte denken Sie an mich, ich brauche viele Schutzengel, am Samstag fahre ich um 7 Uhr in der Früh mit dem Aquarium zurück ins Dorf. Ich habe ja das, die Renovierung ist hoffentlich im Finale, von hier aus mit Telefon kümmere ich mich auch um die Baustelle, aber ich will das Aquarium aus dem Büro nach Hause bringen. Und nächste Woche habe ich dann auch im Non-Stop-Stundentakt sehr viele Vorträge im Süden Russlands.
Dafür wünsche ich Ihnen alles Gute, Frau Kneißl, und hoffe, dass die Fische lebendig in ihrer neuen Heimat ankommen werden. Jetzt wünsche auch ich Ihnen, liebe Zuschauer, einen schönen Sonntag, Montag oder wann auch immer Sie diesen Podcast hören. Ich hoffe, Sie konnten die ein oder andere neue Erkenntnis aus dieser Folge mitnehmen. Und jetzt wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.